Ja, also in der letzten Woche waren wir bei diesen Ähnlichkeiten, die Benjamin da im Anschluss an das Onomatopoetische festgestellt hat. Also er geht aus von diesem Zitat, das er einer Schrift von Leonhard entnimmt. Jedes Wort ist und die ganze Sprache ist onomatopoetisch. Also dieser Ausgangspunkt. Und nun, wo könnte man also Ähnlichkeiten dann feststellen innerhalb der Sprache? Ja, und da eben ausgehend von diesem Beispiel des Buchstaben Bet, also B, Beta im Griechischen, dieses Alpha, Beta, Gamma, im Hebräischen eben Bet und bekannt natürlich durch den Geburtsort Jesus Christus, nicht Bethlehem. Das ist bekannt geworden. Und das ist eigentlich ja eben bezeichnet vor allem Haus. Ne? Gut, jetzt. Vielleicht müssen wir uns noch einmal vergegenwärtigen, was er damit eigentlich bezeichnen will. Also er spricht ziemlich alt, hätte ich fast gesagt, altgermanisch, also deutsch. Das Gesprochene, das Gemeinte. In der heutigen Linguistik sagt man anders, hat man andere Begriffe. Also was sagt man denn für das Gesprochene? Also zum Saussure bei de Saussure oder in der, ja, eben in der Sprachwissenschaft. Da heißt es bei de Saussure das Lautbild, nicht? L'image acoustique, das sagt er auf Französisch, aber das heißt eben dass die lautliche Seite der Sprache, nicht? Also in der Linguistik sagt man Phonologie, nicht? Also die Phonologie, nämlich Phono ist der Laut und Logie, also ist natürlich wieder Logos, also die Logik des Lautes, das heißt das Gesprochene. Nicht? Zum Beispiel sagt man, im Japanischen gibt es immer mal wieder Probleme. Weil zum Beispiel im Deutschen mehr Laute, ne, also realisiert sind. Also zum Beispiel in Japanisch gibt es keine Unterscheidung zwischen Lo und Ro, zum Beispiel. Ne, LR. Ne, solche Probleme gibt es. Ne. Oder also andererseits kann man natürlich auch sagen, es gibt im Japanischen Laute, die es im Deutschen nicht gibt. Ne? Aber also in der Regel ist es immer ein bisschen das Problem, dass die deutschen Laute, vor allem die Konsonanten, ne? Also die konsonantischen Laute oder Kirche, also solche Laute, mit denen haben sie Probleme. Das ist normal, ne? Weil sie eben ja in der japanischen Aussprache nicht vorkommen, solche Laute. Ne? Wenn sie jetzt Russisch lernen, dann gibt es noch einige mehr. Solche Zischlaute und ja, solche Unterscheidungen. Ja, wobei das Japanische dann eigentlich fast näher ist, etwa am Spanischen, ne? Oder am Italienischen, ne? Also wegen den Vokalen. Ne? So, nicht so viele Konsonanten. Also das ist die ganze lautliche Seite der Sprache. Man hat ja auch gesagt, ich meine, eigentlich, das ist ja Phonetik. Der Mensch könnte viel mehr Laute produzieren, als tatsächlich realisiert sind in den Sprachen. Zum Beispiel im Chinesischen gibt es die Höhen und Tiefen, ne? Also das ist auch eine Möglichkeit der Unterscheidung des Lautes. Ne? Also man könnte lautlich, also es geht ja nur um Unterscheidungen. Man muss eben R von L unterscheiden können, ne? Damit man. Oder man muss eben ein langes O von einem kurzen O unterscheiden können. Aber man könnte ja auch O, verstehen Sie, wie in der Musik, ne? Könnte man auch im Sprechen einführen. Dann hätte man mehr Möglichkeiten der Unterscheidung. Aber aus Bequemlichkeit, nicht, haben die Menschen das gar nicht realisiert. Weil man will ja beim Sprechen nicht, wie soll ich sagen, wie ein Opernsänger agieren. Nicht? Die meisten Menschen sprechen schlecht. So, also sie reden so. Deshalb wäre das zu anstrengend, wenn man so viele Laute unterscheiden müsste. Ne? Von daher also eine Bequemlichkeit auch im Sprechen, ne, stellt sich ein. Aber klar ist, also normalerweise, was Benjamin hier sagt, das Gesprochene, das ist eben die ganze lautliche, klangliche Seite der Sprache. Also was das Ohr betrifft. Ne? Sprache muss man ja hören, zunächst einmal. Ne? Das ist ja sozusagen, wenn man nicht hören kann, dann kann man nicht verstehen. Verstehen Sie? Also man muss hören erst einmal. Das ist so die physikalische Seite. Ne? Und ja, also innerhalb dieses Spiels von Ähnlichkeiten, Unterschieden, Gleichheiten im Gesprochenen, nicht, kann man so eine bestimmte Ebene des Lautlichen in der Sprache oder jeder Sprache fixieren. Nun, das ist die eine Seite. Und was ist das Gemeinte? Also das ist ein bisschen altertümlich ausgedrückt. Normalerweise würde man sagen, im Deutschen die Bedeutung. Ne? Also das ist die Bedeutung. Dasjenige, was man normalerweise als Semantik bezeichnet. Ne? Das Semantische. Semantisch, also diese Ausdrücke wie phonologisch, alles, das ist griechisch wieder. Ne? Sem ist eben ein bedeutungstragender Partikel, ne? Also Semantik. Also Bedeutung. Also jetzt sagt Benjamin, Ähnlichkeiten zwischen dem Laut und der Bedeutung. Das ist natürlich klar. Der Laut ist etwas Sinnliches, was zu hören. Bedeutung, was ist Bedeutung? Also Bedeutung ist nichts zu hören. Bedeutung kann man nicht hören. Bedeutung kann man nicht einmal sehen. Was ist eigentlich Bedeutung? Bedeutung ist, ja. Früher hat man gesagt, etwas Geistiges. Also etwas, was natürlich nur mit dem Denken also zusammenhängt. Also etwas Gedachtes, könnte man sagen. Bedeutung ist etwas Gedachtes. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, gibt es ein Wort, das im Deutschen, ja, so, sagen wir einfach so. So gibt es im Japanischen und im Deutschen. Ne? Aber was ist mit der Bedeutung? So, so. So das, ne, oder sowas. Also im Deutschen, so ist es. Das ist nicht so. Eigentlich ist die Bedeutung relativ ähnlich, ne? Mhm. Ja, ne? Also da ist das Beispiel vielleicht nicht so. Normalerweise, unten. Ja, jetzt habe ich ein schönes Wort. Unten. Also unten schon. Führerschein. Auf Japanisch. Ah. Ne, unten schon. Ne? Zum Beispiel. Also diese, ja. Im Deutschen heißt unten starr. Ne? Also was ganz anderes. Ne? Also das Laut ist, also der Laut ist gleich. Ne? Unten. Ne? Aber die Bedeutung ist ganz anders. Ne? Also da zeigt sich noch einmal, ja, also. Es ist natürlich die Frage, gibt es eine Ähnlichkeit zwischen dem Lautbild unten und der Bedeutung? Also unten ist unten in Deutsch. Oben, also als Kinder im Deutschen in der Schule sagt man, ja, also unten ist unten und oben ist oben. Ne? Also O und U, die Laute. Ne? U ist tief, ne? Also irgendwie denkt man underground, unter, Untergrund. U, Grund im Deutschen, auch U. Also U ist immer etwas Tiefes, denkt man im Deutschen. Ne? Und dagegen O ist etwas Höheres. Ne? Und natürlich I ist noch ganz höher. Also Himmel, ganz oben. Ne? Also das sind so vielleicht also solche, naja, Ähnlichkeiten könnte man sagen, die man assoziiert, also mit zwischen, in dem Verhältnis zwischen also Laut und Bedeutung. Also Phonologie und Semantik. Aber jetzt natürlich die Erklärung, was heißt, woher kommt unten im Japanischen? Also mit dem Laut verbinden Sie irgendetwas. Also gibt es irgendeine, ja, wie soll man sagen, irgendeine Ähnlichkeit zwischen dem Laut, also der Lautgestalt, dieses Laut unten, ne, und der Bedeutung? Nein. Oder sehen Sie etwas?
Unten ist auf Kanji geschrieben.
Ja, ja. Ja. So. Jetzt kommt gleich, jetzt wird es spannend. Jetzt kommen Sie gleich mit Kanji daher. Ja. Ja. So. Ja, auf Kanji geschrieben und? Ja.
So, wenn man daran denkt, wie Kanji
ja.
vorkommt,
ja.
so. Gibt es die Möglichkeit, dass Kanji hat etwas damit zu tun, nicht sehen,
ja, ja,
viel
ja.
mehr als
ja.
hören.
Genau, ja. Also man sieht das. Also wenn Sie ein Kanji, wenn Sie jetzt unten hören, dann sehen Sie das Kanji. Im Kopf, oder? Ja. Also wie ist das? Also Sie hören das Wort und dann sehen Sie im Kopf, im Geist sozusagen, das Kanji gemalt. Ja? Und sozusagen die Bedeutung ist dann Laut, Schrift, Bedeutung. Erst so. Nicht einfach Laut, Bedeutung. Normalerweise ist es ja so, man muss nicht schreiben können. Ne? Also man kann, es gibt ja Leute, sogar hier, die sprechen relativ gut Japanisch, aber können überhaupt nicht schreiben. Ne? Ja, also Ausländer. Sie sagen Japanisch, ja okay, sprechen, aber Kanji und so ist, nein, das ist zu kompliziert. Also natürlich ist das schwierig. Es ist viel besser, wenn man schreiben kann, natürlich. Ne? Aber es gibt auch die Möglichkeit, also dass man gar Analphabet ist. Ne? Also in Amerika gibt es, weiß nicht wie viele Millionen Leute, die nicht schreiben und lesen können. Ne? Aber sie sprechen doch. Ne? Also, und in der Geschichte war es ja immer so, also dass die Leute lesen und schreiben konnten, ist sehr, sehr spät erst gekommen. Also zum Beispiel in Deutschland allgemeine Schulpflicht, das heißt, jeder muss schreiben und lesen, ist erst im Anfang des 19. Jahrhunderts gekommen. Und in Japan ja mit der Meiji-Restauration, also erst Meiji-Zeit. Ab diesem Zeitpunkt haben alle sozusagen ja, schreiben gelernt. Davor hat man nicht lesen und schreiben können, nur wenige. Ja, also interessant, das heißt, sehr viel stärker also ist schon das Geschriebene hier mit einbezogen. Und das ist dann die zweite Verbindung, die Benjamin beschreibt. Nämlich die Ähnlichkeit etwa zwischen Geschriebenem und Gemeintem. Ne? Also das ist immer noch Seite 208. Ne? Also normalerweise Geschriebenes ist eben ja Schrift, ne? Schrift, sagt man. Das heißt ein bestimmtes Schriftsystem. Nun ist natürlich in Europa hauptsächlich die lateinische Schrift natürlich gegenwärtig. Ne? Das ist ja Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, alle, ja sogar die Türken, die Türkei, nicht? Obwohl es eine ganz andere Sprache ist, nicht? Eben türkische Sprache ist aber also lateinisch geschrieben. Ne? Es gibt natürlich Griechisch und Russisch, da gibt es noch kleine Veränderungen, das kyrillische Alphabet. Aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Das ist eigentlich eher so das altgriechische eben, Alphabet. Aber gut, aber jetzt natürlich, wenn man Europa verlässt, nicht? Also dann zum Beispiel ja die chinesische Schrift, also eben Kanji und dann davon abgeleitet etwa Japanisch, ne? Dann verändert sich alles. Ne? Natürlich gibt es auch oder gab es auch in der europäischen Kultur in der Vergangenheit ähnliche Schriftsysteme, also Hieroglyphen in Ägypten. Das war relativ ähnlich. Also es, man sagt Piktogramme. Also Piktogramme, das heißt so praktisch gemalte Zeichen. Und jetzt, die eine gewisse Ähnlichkeit haben mit dem Gegenstand, den sie bezeichnen. Und das ist natürlich jetzt die Frage. Haben Sie, wenn Sie Kanji schreiben, noch irgendeine Vorstellung von dem Gegenstand, den, der damit gemeint ist? Also Bashi zum Beispiel, also Nihonbashi oder so. Wenn Sie Bashi schreiben, ist das eine Brücke. Ne? Ja. Also Hashi. Ist das eine Brücke? Können Sie in dem Zeichen eine Brücke erkennen? Ja? Also das Bild einer Brücke noch, wenn auch abstrahiert natürlich. Ja. Oder natürlich. Ja, vielleicht. Unbewusst. Ja. Ja, natürlich unbewusst. Ne? Aber deutlich zum Beispiel, ja, Mensch, also, ja, oder solche Zeichen, ne? Also so, dieses Zeichen, so. Das ist klar, der Mensch steht. Das ist überall so eigentlich ganz einsichtig. Ne? Der Mensch ist steht. Oder Ki, ein Baum, steht. Ne? Und so weiter. Also da gibt es sicher, da kann man so schon sich einiges also vorstellen. Ne? Aber das ist unbewusst, sagen Sie natürlich. Ne? Also wenn Sie das schreiben, dann denken Sie nicht daran. Ja. Aber da zeigt sich also natürlich noch mehr von dieser Ähnlichkeit, sicherlich. Natürlich, es gibt ja auch viel mehr Kanji, ne? Also das heißt, letztlich im Chinesischen ist es noch deutlicher, ne? Weil es dort gar keine Lautschrift gibt. Ne? Also Hiragana, Katakana ist ja Lautschrift, Silbenschrift, aber im Chinesischen gar nicht. Ne? Also da ist sozusagen ein Gegenstand, ein Zeichen sozusagen. Ne? So. Dagegen, also in den alphabetischen Schriften, ist es natürlich viel abstrakter. Ne? Also einen Buchstaben A, B, also Baum oder B-A-U-M. Wenn ich das so lese, das ist so wie Zahlen eigentlich. Ich meine, das Alphabet ist eigentlich fast so ähnlich wie ein Zahlensystem. Ne? Ganz abstrahiert. Also es gibt wie viele Zahlen? Wir haben, ja, wie viel? 0, 1, 10. Ne? Also 9 Zahlen plus die 0. Und damit kann man alles schreiben. Ne? Alle Zahlen, die man denken kann, kann man schreiben. Und mit dem Alphabet ist es ja ein bisschen ähnlich. Da gibt es ein bisschen doppelte Zahl, also über 20. Ne? Aber damit kann man alles schreiben. oder fast alles. Ja gut, man muss manchmal Sonderlaute einfügen. Ne? Aber das heißt, die alphabetische Schrift und das Zahlen oder die Zahlenschrift, das ist ja auch eine Schrift, Zahlen, das ist natürlich ganz abstrakt. Und es ist kein Wunder, dass das also ungefähr in derselben auch irgendwie ähnlich also heraus sich gebildet hat. Nämlich so heute Vorderer Orient, also zwischen Bagdad, Indien und ja, also Ägypten ist das alles entstanden. Ne? Sowohl die Zahlen als auch das Alphabet. Ja, das ist natürlich noch mal eine verringerte Möglichkeit von Ähnlichkeit. Also die Ähnlichkeiten sind noch, Benjamin würde sagen, unsichtbarer geworden, noch unsinnlicher geworden, ne? Noch unsinnlicher geworden, ne? Durch diese ganze verschärfte Abstraktion. Ne? Gleichwohl gibt es also auch zwischen Geschriebenem und Gemeintem in den europäischen Sprachen, sagt Benjamin, Ähnlichkeiten. Ne? Obwohl man natürlich sagen muss, dass wahrscheinlich die Ähnlichkeiten zwischen dem Gesprochenen und dem Gemeinten, also zwischen dem Lautbild und der Semantik, wahrscheinlich in europäischen Sprachen stärker sind. Weil diese alphabetischen Sprachen, also alphabetischen Schriften, sind ja alle auf den Laut bezogen. A ist eben A, ne? O ist O und so weiter. Ne? Also das ist eben eine phonetische Umschrift. Eben, also fürs Ohr, nicht so sehr für das Auge, ne? Am Anfang. So. Also das sind diese zwei, ja, könnte man sagen, großen Wege der, wie man Schrift also aufbauen kann. Entweder also alphabetisch phonetisch oder aber piktogrammatisch praktisch. Piktogrammatisch müsste man sagen. Also über sozusagen eine Abstraktion des Bildes von der Sache. So. Also Geschriebenes zwischen also Schrift und Bedeutung. Das ist natürlich ein sehr, naja, interessantes Feld für Benjamin dann. Das werden wir noch sehen. Obwohl es ein ziemlich verborgenes Feld ist. Und dann gibt es noch den Zusammenhang zwischen dem Gesprochenen und dem Geschriebenen. Also, wie hängt sozusagen das Gesprochene mit dem Geschriebenen zusammen? Also in den europäischen Sprachen ist ja das Geschriebene alphabetisch. Das heißt, eigentlich folgen die Laute dem Gesprochenen. Ne? Also ich B, A, U, M. Baum. Ne? Aber natürlich ist schon AU ist zusammengezogen. Ne? Das heißt, man spricht nicht Baum, sondern Baum. Ne, das ist also schon, also die Abweichung des Sprechens vom Schreiben ist ziemlich deutlich. Viel stärker zum Beispiel im Französischen. Wenn Sie, das große Problem, Französisch zu schreiben, ist, dass die Schrift so abweicht von der Aussprache. Ne? Also zum Beispiel Foucault, Michel Foucault. Ganz einfach. In der japanischen Umschrift ist es auch klar, ne? Ja, so, ne? Ganz einfach, zwei Zeichen. Aber wenn man jetzt Französisch schreibt, O, U, C, A, U, L, T, ne? Ganz kompliziert. Der Name Foucault ist ganz kompliziert zu schreiben. So, ne? So schreibt man Foucault. Ganz kompliziert. Also F, O, U, C, A, U, L, T. Aber gesprochen wird einfach Foucault. Also hier ist der Abstand ziemlich groß, ne, zwischen der Aussprache und der Schrift. Und das ist im Französischen die Schwierigkeit. Das ist sehr schwierig. Warum? Naja, dafür gibt es auch eine Erklärung. Weil die Académie Française, also diese Akademie in Frankreich, die es schon seit dem 17. Jahrhundert gibt, nach Anfängen schon im 16. Jahrhundert, hat sehr genau immer darauf geachtet, dass sich die offizielle Sprache nicht so verändert. Das heißt, im Französischen gibt es sozusagen, das Volk hat immer so gesprochen, aber die Oberschicht hat so gesprochen. Und die Oberschicht ist die entscheidende Sprachregulationsinstanz geblieben. Natürlich, heute müssen alle das so lernen. Und natürlich das Französisch, wie man es zwischen Paris und Orléans spricht. Und nicht wie in Bordeaux und nicht wie in Marseille. Also das ist so. Aber das ist natürlich in Japan auch so. Tokio ist entscheidend, nicht Kagoshima. Das ist immer so der Zentralismus dann in der Sprachpolitik. Aber damit das einigermaßen klar ist, also es gibt auch zwischen dem Gesprochenen und dem Geschriebenen eben solche Unterschiede, Ähnlichkeiten, ein ganzes Spiel. Also durch diese Beispiele haben Sie jetzt vielleicht schon ein bisschen verstanden, worum es eigentlich geht. Also um diese, ja, wie Sie sagen, unbewussten eigentlich Dinge in der Sprache. Also die Sprache ist höchst unbewusst. Vieles an der Sprache ist im hohen Grade unbewusst. Und wenn man sich fragt, ja, aber wie funktioniert das? Oh, dann wird es schwierig. Und das ist eigentlich dieses Rätsel der Sprache. Nun, es gibt für Benjamin jetzt ein Gebiet, das ihn besonders stark interessiert. Und das ist das Gebiet der Graphologie. Graphologie. Also Seite 208 ungefähr, in der Mitte ist das. Nicht? Da geht es also um die Frage, also die das Unbewusste des Schreibers betrifft. Er sagt, ich lese mal diesen Abschnitt, die wichtigste von diesen Verspannungen, also diesen Verhältnissen, dürfte jedoch die letzte, die zwischen dem Geschriebenen und Gesprochenen sein. Denn eben die hier waltende Ähnlichkeit ist die vergleichsweise unsinnlichste. Sie ist auch die am spätesten erreichte. Und der Versuch, ihr eigentliches Wesen sich zu vergegenwärtigen, kann kaum ohne den Blick in die Geschichte ihres Zustandekommens unternommen werden, so undurchdringlich auch das Dunkel ist, das heute noch darüber gebreitet ist. Die neueste Graphologie hat gelehrt, in den Handschriften Bilder oder eigentlich Vexierbilder zu erkennen, die das Unbewusste des Schreibers darin versteckt. Es ist anzunehmen, dass das mimetische Vermögen, welches dergestalt in der Aktivität des Schreibenden zum Ausdruck kommt, in sehr entrückten Zeiten, als die Schrift entstand, von größter Bedeutung für das Schreiben gewesen ist. Die Schrift ist so neben der Sprache ein Archiv unsinnlicher Ähnlichkeiten, unsinnlicher Korrespondenzen geworden. Also, was ist Graphologie? Also, Graphein ist griechisch Schreiben. Man sagt der Phonograph, der Fotograph und so weiter. Das ist eigentlich immer Schreiben. Graphein, Graph. Und Graphologie ist also letztlich die Logik des Schreibens. Und das Interessante ist aber, dass die Graphologie gerade das Unbewusste des Schreibers aufdecken will. Also, das ist natürlich sehr interessant, wenn Sie so schreiben, ne? Und jetzt könnte man hergehen und Ihre Schrift analysieren. Was sind Sie für ein Charakter? Ne? Kann man aus der Schrift gleichsam erkennen. Also, warum? Naja, wenn man schreibt, die Frage ist, schreibt man schnell, so, ne? Oder zögerlich, oder schreibt man in diese Richtung, oder in diese Richtung, oder gerade, oder so, oder pum, 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 ne? Also, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten zu schreiben. Ne? Natürlich, man geht jetzt davon aus, dass praktisch im Schreiben, ja, was spielt eine Rolle? Natürlich die Rhythmik, der Rhythmus, wie beim Tanzen. Schreiben ist, ja, so eine, die Motorik, also die Bewegung, nicht? Und, ja, also, man könnte auch sagen, das Temperament, also all diese Dinge, die irgendwie etwas zu tun haben mit dem, naja, wie soll man sagen, mit dem Wesen oder dem Charakter einer Person. Und diese Züge oder dieser Charakter kommt eben auch beim Schreiben zum Ausdruck. Ne? Ja. Nun, wissen wir ja alle, und natürlich im Japanischen ist es noch viel extremer, nicht? Das Schreiben. Man muss Kanji dauernd schreiben, so. Jahrelang, immer, wahrscheinlich. Und immer muss man es genau so machen, im Japanischen. Man darf nicht so irgendwie, nein, erstens, zweitens, drittens und solche Dinge. Nee, dadurch gibt es natürlich eine sehr starke Disziplinierung. Ja? Das heißt, das Kind muss genau so machen, wie der Lehrer vormacht. Das ist Erziehung. So etwas gab es oder gibt es natürlich auch, wenn man die alphabetische Schrift schreibt. Früher gab es ein Schulfach, das wurde benotet, nämlich Schönschreiben oder Kalligraphie. Also gibt es in Japanischen natürlich auch, ob man schön schreiben kann. Aber was ist schön? Schön ist, wenn die Buchstaben wie gedruckt aussehen. Also das ist natürlich verrückt, weil wir sind ja keine Maschinen. Wir sind ja keine Schreibmaschine, sondern ja, wir schreiben eben, oder vielleicht könnte man auch künstlerisch schreiben, ne? Künstler schreiben, ne? So weiter. Aber natürlich, also vor allem im 19. Jahrhundert war es die Pädagogik und auch bis Mitte des 20. Jahrhunderts ganz stark, dass man genau so und nicht anders musste man das machen. Ne? Während man jetzt so, also zum Beispiel links schreiben, ja? Früher war das verboten. Alle mussten rechts schreiben, mit der rechten Hand. Ne? Ja. Heutzutage kann man auch, gibt Leute, die links schreiben. Ne? Obwohl es natürlich unpraktisch ist. Also wenn sie links schreiben, ne, dann wischen sie immer mit der Hand. Ne? Es ist besser, weil man fängt ja mit der alphabetischen Schrift, fängt man hier oben an. Ne? Und wenn man rechts schreibt, dann ist das auf dieser Seite, was schon fertig geschrieben ist. Ne? Und wenn ich aber links schreibe, dann schreibe ich so. Und dann wische ich mit der Hand, ja, so. Immer ein bisschen muss ich so die Feder ganz künstlich irgendwie halten. So. Ne? Das ist ein kleines Problem. Ne? Aber ich meine, natürlich könnte man von hier aus auch anfangen. Warum nicht? Ja, die Buchstaben von hier so, wie ja, oder so, wie eben ehemals Japanisch, so, ne, hier so, so, ne, mit der linken Hand, egal, ne, ganz egal, ne. Ich meine, beim Pinsel ist es kein Problem, ne, der Pinsel wird ohnehin so angesetzt, ne. Aber mit dem Stift so, wie man jetzt schreibt, da wischt man oft, ne. Ja, aber heutzutage auch nicht mehr, das wischt nicht mehr. Aber früher mit Tinte war das, ein hässlicher Fleck. Und der Lehrer. Ne, da gibt es sehr schöne Beschreibungen noch von Kafka auch. Ne? Also wie er hat einen Fleck beim Schreiben gemacht. Ganz furchtbar. Dieser Fleck. Er ist nicht wegzuwischen. Er ist Schande. Nicht? Und so weiter. Also, Graphologie. Früher hat man gesagt, man soll möglichst, also die Schrift soll ganz, ja, wie soll ich sagen, wie gedruckt aussehen. Das heißt, die gedruckte Schrift hat keine Individualität. Nee. Das heißt, ja, die Lettern sind genau alle gleich. Sozusagen mathematisch ist das. Es gibt keine Ähnlichkeit, sondern Gleichheit. A ist immer gleich hier gedruckt. Immer E ist immer gleich. Beim Schreiben natürlich, ja, ist das anders. Da ist es ähnlich. Nee? Nicht gleich, nicht berechnet mathematisch, wie bei Druckbuchstaben, nee, sondern Ähnlichkeit beim Schreiben. Und das ist eben genau der Bereich der Graphologie. Und früher war das natürlich noch spannender, weil es einen sehr großen Zwang gegeben hat, schön zu schreiben. Das heißt eben, so zu schreiben, wie man schreiben soll. Ja? Deshalb, die Abweichungen waren noch sehr viel stärker, vielleicht durch ja, Zwang und Unbewusstes reguliert. Heute kann man ziemlich frei sozusagen schreiben, deshalb ja, drückt sich vielleicht darin nur noch der, naja, der, das, die Motorik einer Person aus. Ne? Aber früher hat man gesagt, und auch Freud, nicht, also dass die Art des Schreibens würde die inneren Konflikte sogar zum Ausdruck bringen. Ne? Also zum Beispiel in der psychoanalytischen Praxis, schreiben Sie ein Wort, schreiben Sie das Wort Sünde. Nicht zum Beispiel. Dann die Unsicherheit, in der das Wort geschrieben wurde, oder die Sperre sogar. Also und solche Dinge. Nicht? Also all diese Sachen betreffen eben ja das Unbewusste des Schreibers. Nicht? Und darin kann man also noch einmal sehen, wie also zwischen, naja, dem, ja im Grunde eigentlich zwischen dem Gesprochenen, dem also Gedachten oder Gemeinten und dem Geschriebenen hier die Verbindungen sich darstellen. Ja, das führt dann im nächsten Abschnitt Benjamin dazu, zu dem zu kommen, worum es ihm eigentlich geht. Nämlich die Frage, wie die magische und die semiotische Seite der Sprache zusammenhängen. Also es gibt eine magische Seite der Sprache und der Schrift. Das ist eben genau dieser Bereich der Ähnlichkeiten. Ne? Und dann aber gibt es ja die Grundlage der Sprache und der Schrift, nämlich die Sprache ist ja ein System, wie wir wissen, ne? Ein differenzielles System. Nicht? Also, das ist eben ein Zeichensystem. Und das ist jetzt die alte Opposition, die wir immer wieder bei Benjamin schon gesehen haben. Nicht? Also die Sprache der Mitteilung, das ist das Semiotische. Sprache bezeichnet etwas. Nicht? Also das Wort ist ein Zeichen für, nicht? Also einen Referenten, also für ein vorgestelltes, also für eine vorgestellte Bedeutung. Ne? Und nun ist eben genau diese Frage, wie denn das Semiotische, das Mitteilen der Sprache jetzt mit diesem Magischen zusammenhängt. Und da sagt Benjamin ganz deutlich, ja, die Sprache ist, und mehr noch, die Schrift vor allem, nicht, ist der Fundus. Fundus heißt die Grundlage, ne? Also das heißt die materielle Grundlage, das Wichtige, nicht? Indem einzig und allein sich das Vexierbild formen kann. Vexierbild. Was ist ein Vexierbild? Vexieren. Also ein Rätselbild, ein Schreckbild, ein überraschendes Bild. Das ist immer ein Vexierbild. Im Französischen heißt vexer, ja, erschrecken. Jemanden erschrecken. Vexer quelqu'un. Also jemanden erschrecken. Also Vexierbild ist einfach ein, boah, ein überraschendes Bild. Ein ja, kann ein Schreckbild sein. Nicht? Man erschrickt oder man, oh, man ist überrascht, je nachdem. Ne? Also das ist Vexierbild. Das bedeutet natürlich, dass für Benjamin dann diese magische Seite der Sprache immer nur blitzartig, ne? Blitzartig mit einem Nu, sagt er, blitzartig mit einem Nu erscheinen kann. Wörtlich aus dem erst blitzartiges, ähnliches mit einem Nu aus einem Klang zum Vorschein kommen kann. Zum Beispiel. Also in der Sprache hat man das vor allem auch, das ist ja zum Beispiel Derrida, der französische Philosoph Derrida hat sehr viel damit gearbeitet, dass plötzlich eine andere Bedeutung erscheint. Ne? Also die normale Bedeutung und dann plötzlich gibt es eine, erscheint noch eine andere Bedeutung. Zum Beispiel dieses berühmte Beispiel mit Différence, la Différence, la Différence, also die Differenz. Ne? Und bei Derrida ergibt das dann Différence, also Différence, also da wird ein A eingefügt. Ne? Und also Errance, das Irren. Ne? Also die Differenz ist die Differenz, in dem Sinne, dass es ein Irren ist, wie in einem Labyrinth. Ne? L'errance, das französische Wort. Also sozusagen erscheint plötzlich unter einem Wort ein anderes Wort. Ne? Also so wie in einem praktisch Palimpsest. Also eine Schrift und darunter ist noch einmal eine Schrift und vielleicht noch eine Schrift. Und bei einer bestimmten Beleuchtung scheint plötzlich die alte Schrift durch. Also das ist diese alte Technik, der im Mittelalter wurde das gemacht, Pergamentpapier. Also Pergamentpapier, damals wurde auf diesem Pergament geschrieben. Pergament war ziemlich teuer. Ne? Also es gab noch nicht die Papierherstellung, kam erst aus China. Also dieses Papier, leichtes Papier. Ne? Das Papier war schwerer, ne? Und es war teurer. Was hat man gemacht? Damals hat man alles mit der Hand geschrieben. Und jetzt, ja, wenn man eine alte Pergamentrolle hatte, hat man geguckt, der Text, ach, das ist ein alter Text. Dann hat man ein bisschen drüber geschabt. Das heißt, die alte Schrift hat man sozusagen weggeschabt, aber nicht richtig weggeschabt, ne? Sondern nur oberflächlich. Und dann konnte man darauf wieder schreiben. Aber die alte Schrift bei einer bestimmten Beleuchtung konnte man sehen noch. Ne? Und so hat man also heute Pergamente entdeckt, die 3, 4, 5 Mal beschrieben worden sind. Dass sozusagen 4 oder 5 oder Schriften darüber, übereinander, so wie in der Archäologie. Also eine alte Stadt, die Ruinen, so, darauf wird wiedergebaut, wiedergebaut, wiedergebaut. Ne? Also wie in Rom, wenn man gräbt, kann man ganz unterschiedliche Ruinen finden. Steine aus verschiedenen Zeiten und so weiter. Ne? Und daraus kann man als Archäologe vielleicht sogar naja, den Plan oder das Aussehen der Stadt, der ehemaligen Stadt, herauskonstruieren. Heute geht das mit Computersimulation. Kann man so plötzlich das alte Athen, man kann sozusagen ins alte Athen gehen. Ne? Sogar so mit Cyberspace und so kann man so Sachen machen. Also, das ist die Vorstellung. Plötzlich erscheint etwas, nicht? Kommt etwas heraus in einem Nu, was man vormals nicht gesehen hat. Das ist eben diese Frage auch des Unbewussten. Und jetzt kommt Benjamin eigentlich zu seinem Hauptpunkt, nämlich zu diesem, was Lesen bedeutet. Lesen. Es heißt dort, da aber diese unsinnliche Ähnlichkeit. Ah, bitte. Also 209 oben. Da aber diese unsinnliche Ähnlichkeit in alles Lesen hineinwirkt, so eröffnet sich in dieser tiefen Schicht der Zugang zu dem merkwürdigen Doppelsinn des Wortes Lesen als seiner profanen und auch magischen Bedeutung. Und jetzt der nächste Satz, der ist ganz berühmt. Der Schüler liest das ABC-Buch und der Astrolog die Zukunft in den Sternen. Im ersten Satze tritt das Lesen nicht in seine beiden Komponenten auseinander, dagegen wohl im zweiten, der den Vorgang nach seinen beiden Schichten deutlich macht. Der Archäolog liest den Gestirnstand von den Sternen am Himmel ab. Er liest zugleich aus ihm die Zukunft oder das Geschick heraus. Also lesen in diesem doppelten Sinn. Das ist genau, was Benjamin mit dem Semiotischen und dem Magischen meint. Also das normale Lesen, nicht, nimmt diese Zeichen eben ja als Zeichen, nicht, die auf eine Bedeutung verweisen. So, das ist eigentlich das Semiotische, Einfache, das Mitteilende. Nicht, das ist das Mitteilende. Ein Wort ist Zeichen für eine Bedeutung. Gleichsam das Wort teilt die Bedeutung mit. Das ist, wir haben das bei der Aufgabe des Übersetzers gesehen, das ist eigentlich der Sachtext. Ne? Im Prinzip der, ja, ein Text, der sich über technische oder mathematische oder sonst welche Dinge auslässt. Ne? Über Sachen, zum Beispiel eine Gebrauchsanleitung für, weiß nicht, einen Computer zum Beispiel, ne? Oder für irgendeine Maschine. Also, das ist ein Sachtext. Dieser Sachtext soll möglichst klar sein, das heißt, er soll möglichst Mitteilung, möglichst viel Mitteilung enthalten und das relativ knapp. Also er soll ökonomisch verfasst sein, möglichst kurz und möglichst präzise und möglichst viel Mitteilung beinhalten. Dann ist das Semiotische also am besten realisiert. Nun, das ist, der Schüler liest das ABC-Buch. Also wenn der Schüler anfängt zu lesen, nicht, dann was heißt das? Ist so die Überlegung. Nicht? Der Schüler ist froh, wenn er dieses Zeichen mit dieser Bedeutung verbindet. Das ist dieses Lesen, zuordnen eigentlich. Also zwischen ein Zeichen, einen Referenten zuordnen. Das ist, ja. Das ist eigentlich so das Semiotische und das ist eigentlich das, was so die Linguistik oder die Sprachwissenschaft besonders im Kopf hat. Und natürlich auch das Fremdsprachenlernen. Also wenn Sie Deutsch lernen, was heißt das? Die Frage. Ne? Ja, was heißt das? Ja, dann erklärt man die Bedeutung. Ne? Natürlich im Sinne der Semiotik. Ne? Das ist das Zeichen und das bedeutet das. Ne? Daneben, sagt Benjamin, gibt es aber noch ein anderes Lesen. Und jetzt kommt wieder der Astrolog. Also die Astrologie, das Beispiel der Astrologie wird hier wieder aufgenommen, nämlich der Astrolog liest in den Sternen. Und der Astrolog liest sozusagen zwei Dinge in den Sternen, nämlich er liest einmal den Stand der Sterne, so, ne? Das kann man noch als ja, semiotische Konstellation sehen, nicht? Also das kann man geometrisch, hier steht der Stern, der Stern und so weiter, das kann man noch fassen, aber, und jetzt kommt das Entscheidende, er liest zugleich aus ihm die Zukunft heraus. Das heißt, eine andere, weitere Bedeutung, nicht? Und das ist eben die magische Seite, das magische Lesen. Und dieses Lesen, nicht, sagt Benjamin dann, ist eigentlich das ursprüngliche Lesen gewesen. Ja. Also das ist eigentlich das ältere Lesen. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, nicht, zum Beispiel früher war es ganz notwendig, also für die Menschen auf dem Land zum Beispiel das Wetter lesen zu können. Also den Himmel und die Wolken verstehen zu können. Also die Zeichen am Himmel verstehen zu können. Es gibt einen Taifun. So. Das muss man erkennen können. Und so weiter. Also gleichsam die Orientierung. Nicht? Anhand von Zeichen. Natürlich. Gab es dabei auch schon eine Semiotik letztlich. Aber das Semiotische war nicht so nackt, sondern es gab Konnotationen. Die Linguisten würden heute sagen, Denotation, Konnotation. Also Denotation ist das, was man im Lexikon findet. Ne? Also als Bedeutung. Aber dazu gibt es noch Konnotationen. Das heißt, wörtlich übersetzt, Konnotation bedeutet kon, mit, zusätzlich. Ne? Zusätzlich wird das mitnotiert. Und das ist eben der Bereich, heute würde man sagen, der Fantasie, ne? Der ja, Assoziation und so weiter. Man sieht natürlich sofort, dass das heute bei der poetischen Sprache besonders wichtig ist, ne? Und damit kommen wir wieder zurück zur Aufgabe des Übersetzers. Erinnern Sie sich, da habe ich so eine Skala, da ist der Sachtext, dann geht es weiter, sozusagen persönlichere Texte, Briefe oder so, poetische Texte und am Ende der Text, der gar nichts mehr bedeutet, sondern reine Form ist, ist der heilige Text, sozusagen der sakrale Text. Und das war ja das Tolle bei Benjamin in diesem Aufsatz, dass er gesagt hat, der sakrale Text bedeutet nichts. Oder auch alles. Also er bedeutet nichts Genaues. Das heißt, er hat am meisten assoziationsmagische Anschlussmöglichkeiten. Eben gerade deshalb, weil er nichts Genaues bezeichnet. Wie Märchen vielleicht. Märchen haben auch sehr großen Spielraum, ne, an Verbindungsmöglichkeiten. Man kann sehr viele Konnotationen, Assoziationen und so weiter dazu entwickeln. Ne. Bei einem Sachtext gar nicht. Da muss man genau so beschreiben, diese Beschreibung eben verstehen, nachvollziehen. Ja, also dieses Herauslesen, also aus Sternen, Eingeweiden, Zufällen in der Urzeit der Menschheit, das ist so, ja, für Benjamin interessant als diese historische Ausgangssituation der Menschen, nicht? Im Kontext des Lesens. Und nun sagt er, in der Geschichte hätte sich dann langsam, langsam herausgebildet ein neues Lesen, nämlich das Lesen gleichsam in herausgelösten Zeichen. Also die ersten Zeichen, die die Menschen sozusagen selbst gemacht haben. Ne? Natürlich ist ein Baum, der vom Blitz geschlagen ist ein Zeichen. Ne? Am Weg zum Beispiel steht ein Baum, der vom Blitz geschlagen ist. Er ist erkennbar. Oder ein Felsen ist erkennbar. Oder Fujisan ist erkennbar. Überall her. Das ist ein Zeichen. Ne? Ein gleichsam natürliches Zeichen. Aber dann sind die Menschen dazu übergegangen, künstliche Zeichen zu machen. Selber. Zum Beispiel, die Germanen haben die Runen. Runen. Was sind Runen? Ja, Runen waren eigentlich Buchstaben, die hergestellt wurden. Aber die waren so groß, ne, dass man die hingelegt hat. Ja? Also sozusagen vielleicht eine erste Schrift, erste Buchstaben vielleicht. Aber die waren groß. Sie waren zugleich sozusagen magische Zeichen. Und diejenigen, die also sich auf diese Zeichen verstanden, in allen Kulturen, waren die Priester oder die Schriftgelehrten. Das heißt, sie waren immer eigentlich die Oberschicht. Ne? Also wie in den, sagen wir, bei Indianern die Schamanen. Ne? Die Priester sind immer die Führer, also die Elite des Volkes, weil sie eben diese Zeichen mit diesen Zeichen umgehen können. Nicht? Sie können sie deuten, verstehen. Also man hat also dann Zeichen gemacht, selber hergestellt, ne? Runen oder Inschriften, also in Steine und so weiter und so fort. All das sind dann Herausbildungen in jahrtausendenlangen Entwicklungsreihen eines neuen Lesens und vor allem eines ersten Schreibens. Also Graphein, also ja, also Grafiker ist ähnlich, ne? Also etwas ursprünglich ist Schreiben ja hineinritzen, hineinschlagen, hinein, ja, nicht? Also nicht einfach so leicht mit dem Pinsel oder mit dem Stift, ne, sondern es ist Arbeit gewesen, letztlich hart zu zeichnen. Nicht? Ja, und dann eben aus der Entwicklung von solchen Zeichen, nicht, hat sich dann eben dieses, ja, man könnte sagen, künstliche oder semiotische im Verhältnis zum Magischen dann herausgebildet. Und dann eben in der Weise, dass Sprache und Schrift ein vollkommenes Archiv geworden sind. Das heißt, die Sprache und die Schrift sind, so versteht Benjamin, so etwas wie das Gedächtnis der Menschheit. Das praktische Gedächtnis der Menschheit. Also nicht nur also in Architektur, in Stein oder ja, hat sich die Geschichte gleichsam aufbewahrt, die Spuren, sondern eben auch in Sprache und Schrift sind diese Spuren hineingegangen. Das versteht er als Archiv. Ein Archiv ist eben, ja, Sie kennen den Ausdruck vielleicht auch von Zusammenhang eben mit Michel Foucault, dem Franzosen, ne, der hat ja sehr viel davon gesprochen, des Archiv. Ne, also diese, also Archiv ist mehr als Bibliothek. Ne? Also Bibliothek wären nur Bücher. Aber Foucault hat eben nicht nur Bücher als Grundlage seiner historischen Forschung genommen, sondern ja Aufzeichnungen aller Art. Also nicht nur Bücher, sondern Zeitschriften, alle Arten von Aufzeichnungen. Das ist das Archiv. Ja. Gegen die romantische Bibliothek, weil in der Romantik der Philologe hat nur die Bibliothek geachtet. Nur das, was in der Bibliothek ist, hat irgendeinen Wert. Alles andere, ja. Da Foucault dagegen, nicht, also nicht nur Bücher, sondern eben jede Art von ja, Aufzeichnung und natürlich jetzt mit den neuen Medien gibt es auch ja, Tonbandaufnahmen, Radioaufnahmen, Fernsehvideoaufnahmen, all das gehört zum Archiv, nicht nur Bücher. Ne? Das ist sehr wichtig. Also alle Medien eigentlich, ne? Die Medien gehören dazu. Aufzeichnungsmedien. Interessanterweise ist Benjamin schon ziemlich nahe an dieser Sache, ne? Indem er eben gleichsam diese ganzen Spuren mit einbezieht. Nicht? Die ganzen Spuren, die die Menschheit hinterlassen hat, in der Herausbildung gleichsam solcher, ja, Aufzeichnungsmöglichkeiten. Nicht? Also und Sprache und Schrift also wären die vollkommensten Archive dafür. Ne? Und damit wäre auch diese unsinnliche Ähnlichkeit, also nämlich die, welche Ähnlichkeiten im Laufe der Entwicklung, der Evolution eben die Menschen sozusagen wahrgenommen haben und mit welchen Ähnlichkeiten sie ja gearbeitet haben und so weiter. Und natürlich ist in diesem Kontext die Astrologie immer noch ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Gerade deshalb, weil er eben in der Neuzeit weggeschoben worden ist. Aber immerhin noch irgendwo gegenwärtig ist. Deshalb eignet sich das so besonders dafür. Weil es war eben ungeheuer wichtig, früher, nicht, den Himmel zu kennen. Ja. Genauso wichtig wie die Erde zu kennen, war den Himmel zu kennen. Ja. In diesem Zusammenhang spricht dann eben Benjamin vom Medium. Das Archiv ist ein Medium. Medium und Archiv. Also ein Medium, in das ohne Rest die frühen Merkfähigkeiten für das Ähnliche so eingegangen seien, dass nun sie das Medium darstellt, indem sich die Dinge nicht mehr direkt wie früher in dem Geist des Sehers oder Priesters, sondern in ihren Essenzen, flüchtigsten und feinsten Substanzen, ja Aromen begegnen und zueinander in Beziehung treten. Das heißt, Sprachgefühl, Sprachbewusstsein ist eigentlich der Weg, um diesen verblichenen, vergessenen Traditionen der Menschheit also auf die Spur zu kommen. Das geht natürlich wieder zusammen jetzt mit dem ersten Aufsatz von Benjamin, ne, wo es ja darum ging, dass man diese Stumme, das Verstummen der Natur, nicht, in der Weise wahrnehmen kann als eine Klage, nicht, dass der Mensch eben, damals noch also theologisch ausgedrückt, nicht, dass der Mensch gleichsam die Natur verraten hätte, indem er die Natur einfach unterjocht hat. Einfach zum Objekt, zur bloßen Ressource gemacht hat, mit der der Mensch machen kann, was er will. Die Natur soll selbst nichts mehr bedeuten, sie soll nur das bedeuten, was der Techniker eben ihr einschreibt. Das heißt, bitteschön, die Natur soll nur Rohstoff sein, nicht Öl, das wir verbrennen, Holz, das wir verbrennen oder zu Stühlen verarbeiten und so weiter. Die Natur soll gleichsam darüber hinaus keine eigene Bedeutung haben. Und das war ja der Punkt, an dem Benjamin dann sagte, die Sprache des Menschen müsste diese Offenheit wiedergewinnen dafür. Hier formuliert sich das Problem nicht mehr als Natur. Also, verstehen Sie, die Sprache des Menschen steht nicht mehr der Natur gegenüber. Das ist theologisch in dem ersten Aufsatz. Hier steht das Lesen der Tradition gegenüber, nämlich der vergessenen Tradition. Nämlich, also die früheren gleichsam Errungenschaften, die Herausbildung der Menschheit, das alles nennt man ja normalerweise Tradition. Und die Situation ist eben diejenige, dass also durch die technische Welt immer mehr Tradition verloren geht. Vergessen wird. Und das ist eigentlich so diese Fragestellung. Dass durch das Lesen findet das Erinnern statt. Nicht? Und das ist eigentlich ähnlich wie in dem ersten Aufsatz, wo es um das Erinnern der Natur geht. Nicht? Die Natur, die wir sollen die Laute der Natur, diese stummen Klage der Natur vernehmen. Natürlich, das war an den Dichter gewendet. Das ist jetzt, es geht darum, die vergessene Tradition herauszulesen. Aber das ist interessant, dass eben nicht mehr jetzt die Natur hier da ist, als dieses Gegenüber des Menschen, sondern seine eigene Geschichte, die vergessen ist. Und um das wieder zu erinnern, muss man oder soll man die Sprache eben als ein Archiv verstehen. Die Schrift als ein Archiv verstehen, in dem das alles irgendwie niedergelegt ist. In dem das Spuren hinterlassen hat. Also deshalb am Ende, Schrift und Sprache sind es, an die die Hellsicht ihre alten Kräfte im Laufe der Geschichte abgetreten hat. Also noch einmal, nicht nur Reste von Architektur, nicht nur Reste von irgendwelchen, ja, Gegenständen, können uns über die Geschichte oder die frühe Geschichte der Menschheit aufklären. Nicht? Das machen die Archäologen. Nicht? Sondern Benjamin hat hier die Idee einer gleichsam philosophischen Sprachwissenschaft, nicht? Die in der Sprache, in der Schrift, solche vergessenen, vergangenen Menschheitsentwicklungen, Traditionen nicht aufspüren könnte. Und das wäre durch Lesen, eben durch dieses semiotische und magische Lesen zugleich, wäre das möglich. Noch zu Ende jetzt im Aufsatz. Jetzt kommt noch einmal das Tempo, das eine Rolle spielt. Das heißt, wie muss man lesen? Wie funktioniert denn magisches Lesen? Natürlich, das magische Lesen muss heute auf der semiotischen Grundlage geschehen. Aber es ist eben ein Lesen, was ja mit Schnelligkeit, mit Blitzartigkeit rechnen muss. Denn also Ähnlichkeiten erscheinen flüchtig und versinken sogleich wieder. Das ist sozusagen genau nach der Vorgabe eigentlich der Idee. Ich habe plötzlich eine Idee. Und wenn ich nicht aufschreibe, vergesse ich sie vielleicht wieder. Aber das ist so das Unvorhersehbare. Plötzlich erscheint es. Das ist ein bisschen, ja, als Beispiel etwa auch, so soll der Psychoanalytiker bei Freud dem Patienten zuhören. Also der Patient erzählt, er erzählt eine banale Geschichte möglicherweise. Die Fähigkeit des Analytikers ist, des Arztes, aus dieser banalen Geschichte, die der Patient erzählt, plötzlich sozusagen die entscheidende, ja, verborgene Idee herauszuholen, die auf die psychische Problematik hinweist, sozusagen ein Versprecher. Ich verspreche mich. das ist ein klassisches Beispiel für Freud. Ne? Weiß nicht, ich habe gestern etwas verloren, ne? Vergessen. Oder ja, man verwechselt Worte. Ne? Aber eigentlich verloren, aber ich habe es vergessen und so weiter. Verschiebungen, die es dann gibt. Ne? Das hat natürlich auch mit der Zensur zu tun. Nämlich der Patient will ja, ja nichts, also er kämpft ja mit seiner Zensur, die ihm verbietet, bestimmte Dinge zu sagen. Ne? Und es ist die Kunst sozusagen, diese Zensur zu übergehen. Und das muss sozusagen der Analytiker heraushören. Ne? Deshalb, hinter jedem Wort kann plötzlich etwas Wichtiges sein. Das ist so diese Aufmerksamkeit. Ja, also so stellt sich Benjamin dieses Lesen vor, als ein höchst aufmerksames Lesen. Ne? Mit ganz großer, ja, zerstreuter Konzentration, wenn man das so sagen will. Also man darf nicht verkrampft sein jetzt, ich will, sondern ganz, also ganz zerstreut eigentlich und trotzdem konzentriert. Das ist so dieser Widerspruch eigentlich. Also höchst konzentriert, aber zugleich ganz zerstreut, ganz gleichgültig. Ne? Also in einem Zustand vielleicht wie höchsten Bewusstseins, aber gleichzeitig ganz einer Gelassenheit. So soll man in eine Prüfung gehen zum Beispiel. Ne? Wenn es Prüfung gibt, der Kandidat ist konzentriert, aber er ist verkrampft. Also die beste Haltung wäre konzentriert, aber ganz locker. Das wäre die ideale Haltung. Also ganz konzentriert zu sein, aber eben nicht verkrampft. Aber das ist sehr schwer. Das ist, wäre sozusagen, dass diese Haltung des Lesens, stellt sich etwa Benjamin vor. Zugleich ganz entspannt, aber zugleich konzentriert. Das ist höchste Aufmerksamkeit. Ich meine, das gibt es ja auch in buddhistischen, also, wie soll man sagen, in praktischen Übungen. Ne? Man soll nicht festhalten wollen, aber man soll immer dabei bleiben. Ne? Aber kein Zwang, keine Verkrampfung, ne? Sondern alles soll gelöst bleiben. Also solches Lesen stellt sich Benjamin am Ende vor. Ne? Und dann gibt es noch diesen Zusatz, nicht? Die Gabe, Ähnlichkeit zu sehen, die wir besitzen, ist nichts als nur ein schwaches Rudiment des ehemals gewaltigen Zwanges, ähnlich zu werden und sich zu verhalten. Und das verschollene Vermögen, ähnlich zu werden, reichte weit hinaus über die schmale Merkwelt, in der wir noch Ähnlichkeit zu sehen imstande sind. Was der Gestirnstand vor Jahrtausenden im Augenblicke des Geborenwerdens in einem Menschendasein wirkte, wob sich aufgrund der Ähnlichkeit hinein. Also, das ist eben genau der Punkt. Er sagt, die Gabe, Ähnlichkeit zu sehen, ist ein schwaches Rudiment. Eben, Kognition, Semiotik hat uns zu, eben der technischen Zivilisation entsprechend reagierenden Menschen gemacht. Wir müssen Auto fahren, wir müssen Computer bedienen, all das sind bestimmte sehr systematische Tätigkeiten. Ne? Deshalb, diese Art der Konzentration auf Maschinen, auf Zusammenhänge, gab es ja früher nicht. Ne? Von daher sind wir sehr stark ausgerichtet. Das heißt, Benjamin sagt, eine schmale Merkwelt. Ne? Also wenn man Auto fährt, dann schaut man eben auf die Straße, aber man schaut nicht auf die Landschaft. Also der Beifahrer kann die Landschaft anschauen. Wenn man selbst fährt, hat man gar keine Aufmerksamkeit dafür. Ne? Und das ist ein bisschen natürlich so. Ne? Da kann man auch keine Ähnlichkeiten wahrnehmen, weil das so konzentriert ist. Umso mehr also das Lesen. Das wäre dann für Benjamin diese Möglichkeit, praktisch im künstlichen Medium von Schrift und Sprache. Also Lesen ist ja keine Handlung in dem Sinne. Ne? Man tut ja eigentlich nichts. Aber eben Lesen wäre genau die adäquate Form, nämlich diese Vergangenheit, die auch vergessen ist, wieder aufzunehmen. Der Lesende ist gleichsam der sich Erinnernde. Und natürlich stimmt das ja auch, weil unsere Tradition in einer Schriftkultur ist eben über Schriftliches vermittelt. Nicht? Also nicht mehr von Mund zu Mund, mündlich oder so. Ne? Also wir lernen auch mit Schrift permanent. Ne? Früher hat man gelernt, als Handwerker, Sohn eines Handwerkers, ist man wieder Handwerker geworden. Schon als Kind hat man gelernt, als wie der Vater vielleicht als Schuster, hat man zugeguckt und dann ist man Schuster geworden. Man brauchte keine besondere Ausbildung, keine Schule, keine Universität und so weiter. Ne? Aber das ist eben die Veränderung, die in unserer Welt vonstatten gegangen ist. Ne? Und deshalb müssen wir eben den Weg, den künstlichen Weg des Lesens, also des Lernens und so weiter begehen, um uns also dieser Tradition überhaupt wieder annähern zu können. Also das ist so die Frage. Und ich meine, in den 30er Jahren, vielleicht nur noch das Letzte, ne, ist ja in der Tat die Frage Benjamins, diejenige nach der Tradition. Das ist eigentlich seine Frage, die Frage nach der Überlieferung. Tradition und Überlieferung. Geschichte. Das ist die Frage der Geschichte. Dort treffen sich Sprache und Geschichte. Also Geschichtsphilosophie und Sprachphilosophie. Eben genau in der Frage der Tradition. Und Tradition eben in einem sehr weiten Sinn gedacht. Nämlich, ja, nicht nur jetzt nationale Tradition, sondern gleichsam Menschheitsgeschichte, Menschheitstradition. Ja, an dem Punkt hören wir auf. Nächstes Mal behandeln wir dann die Kurzfassung über das mimetische Vermögen. Das ist ja, wir haben im Prinzip alles schon aus dem längeren Aufsatz heraus behandelt. Jetzt haben wir noch einmal eine Art Zusammenfassung des Ganzen. Das also das nächste Mal. Und dann im Anschluss daran werden wir den Aufsatz, ja, das ist dieser Aufsatz, Probleme der Sprachsoziologie. Das ist in Band 3 bei Benjamins Schriften. Probleme der Sprachsoziologie. In diesem Band 3 der Schriften, der also Kritiken und Rezensionen beinhaltet.